von ganzem Herzen danken, dass wir das Wort Gottes haben dürfen, das uns ein Licht ist auf unserem Weg, Schritt für Schritt. Und wir sind da in einer jahrtausendalten Tradition, die lebendig ist, wo schon der Abraham losgezogen ist, wo das Volk Israel losgezogen ist und wo eben auch wir unterwegs sind auf dem Pilgerweg zu dir unter deiner Leitung, Herr Jesus. Und du führst auch uns durch dein Wort Schritt für Schritt und bitte dich darum, dass du auch heute Morgen dein Wort offenbaren tust, dass wir durch den Geist Gottes das Wort verstehen und dein Wort wird uns frei machen. Amen. Ich bin so bei dem Thema, je höher, desto besser, als Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und habe dazu auch den Rundbrief vom Divisionshauptquartier gemacht. Vielleicht hat es ein paar von euch gelesen. Die heutige Predigt und die Predigt in einer Woche wird wie eine Vertiefung von dem sein. Und die dann schon wissen wollen, was ich nächste Woche predige, können da auf markus.li gehen, auf Rundbriefe. Und dann seht ihr, wenn ich da schon ein paar Gedanken eingefügt habe, wie es dann nachher weitergeht nächste Woche. Ich tue einmal das einfach so teilen. Ich habe das Gefühl, ich muss da nichts verstecken. Die Überraschung vom Wort Gottes ist dann noch genug gross. Darum, ihr dürft also lesen, wie ihr wollt, ist alles okay. Alles, was ihr schon wisst, ist ja wunderbar. Ja, wir sind momentan in einer Zeit, wo wirklich alles eben nach oben will. Und das ist ja schon seit Jahrtausenden so. Ich habe im Rundbrief geschrieben, die Verteilung des ungerechten Mammon, also vom Geld, kann man sich als Wohlstandspyramide vorstellen. Seit 2020 haben die 5 reichsten Männer der Welt ihr Vermögen mehr als verdoppelt. Das entspricht einem Gewinn von 14 Millionen US-Dollar pro Stunde. Gleichzeitig sind weltweit fast 5 Milliarden Menschen ärmer geworden. Das sind eindrückliche Zahlen. Und wenn man sich also überlegt, wie viel Geld das die reichsten Leute auf dieser Welt haben, dann haben sie dann mehr Geld als ganze Staaten. Und das ist eine unglaubliche Macht, die da zusammenkommt. Es ist auch auffallend, wie viele wirklich schwerreiche Leute, dass der neue US-Präsident Donald Trump um sich scharen tut. Momentan scheint es so, wie wenn sie ein Herz, eine Seele wären. Aber das wird eng obendrauf. Also alles will tun. Und wir sehen da bei dem Bild, bei der Pyramide, zu oberst oben ist es einfach ziemlich eng. Und wenn alle hoch wollen, dann gibt es da oben ziemlich ein Gedränge. Die Weltpyramide, die tut für mich so veranschaulichen, dass der Mensch eben hoch will und dort oben, wenn man zu oberst ist, dann tut man das definieren über Statussymbol. Und jeder Gesellschaft kann das wieder ein bisschen anders aussehen. Aber in etwa geht es immer um Erfolg, Einfluss, Macht, Beliebtheit. Und das kann sich dann konkret in Geld zeigen, es kann sich konkret in Besitz zeigen und so weiter. Und wir leben in dieser Gesellschaft, die so tickt. Die ganze Wirtschaft tickt nach dem. Die Wirtschaft würde fast zusammenbrechen, wenn die menschliche Gesellschaft nicht so funktionieren würde. Und wir müssen eben selbstkritisch zugeben, dass auch die religiösen Kreise von dem nicht gefeit sind. Von dem Weltgeist. Wir wissen zum Beispiel, dass die Hohepriester Jesus aus Neid an Pilatus überantwortet hat. Sie sind neidisch gewesen, offensichtlich, weil das Volk eben im grossen Stil Jesus geglaubt hat. Und haben sich durch das bedroht gefühlt und haben gefunden, Jesus muss weg. Selbstverständlich haben sie nicht gesagt, wir sind neidisch auf Jesus und darum muss er weg. Das macht ja niemand. Das macht auch heute niemand. Neid ist etwas, das man versteckt. Dass niemand sagt, ich bin neidisch und darum musst du jetzt auch das und das machen. Sondern da kommen so Pseudo-Argumente, wo man dann über Pseudo-Argumente streiten tut, aber so die, sozusagen der Groove, der Grund, Tenor vom Ganzen ist eben dann der Neid, der eigentlich die Motivation ausmacht. Und das ist ja schon ganz am Anfang vom ersten Gottesdienst weg schon so gewesen, Kain und Abel. Der Kain ist neidisch geworden beim Gottesdienst auf den Abel. Und er gefunden, der Abel, der muss weg. Also Neid ist etwas, wo schon am Volk Gottes immer gewirkt hat. Das wirkt unter uns. Wir sind von dem nicht gefeit. Und dann geht es eben auch schlussendlich um die Pyramide. Eben, wer ist oben? Und Neid ist an und für sich etwas, wo man müsste sagen, der neidisch ist, ärgert sich, dass jemand besser ist als er. Vermeintlich. Jemand steht ihm vor der Sonne. Und dann wäre es gut, wenn man wie so eine Person, die ihm vor der Sonne steht, könnte vergeben. Man muss natürlich nicht zu dieser Person an und sagen, ich vergib dir, dass du besser bist als ich. Das wäre dann auch wieder ein bisschen komisch. Aber vergeben, finde ich, ist, das klingt ein bisschen komisch, aber vergeben ist eigentlich eine gute Art, wie man Neid überwinden kann. Dass man sich bewusst ist, ich habe einen Groll auf jemanden, weil er besser ist als ich. Und ich vergib dieser Person und lasse es bei Gott, dass er besser ist als ich. Und dann könnte man vielleicht sogar noch von dieser Person lernen. Jetzt vielleicht ist ja Neid nicht so unter uns so, das allergrößte Problem, von dem gehe ich jetzt aus. Wir gehören ja nicht nur zu den Religiösen, sondern wir gehören eben zu den Frommen. Aber selbst die Frommen, die ganz Frommen, selbst die haben sich mit dieser Pyramide beschäftigt. Das sehen wir daran, dass die Jünger von Jesus immer wieder mal darüber diskutiert haben, wer ist der Größte. Und das erste Mal, wo im Markus-Evangelium die Frage auftaucht, wer ist der Größte, das ist ausgerechnet bei der zweiten Leidensankündigung. Man könnte meinen, dass die Jünger, die Apostel dort ein anderes Thema hätten können darüber nachdenken. Schauen wir uns das einmal an. In den Bibelstellen, die jetzt kommen, habe ich immer wieder einmal da ein bisschen gekürzt, weil ich so ein bisschen den Zusammenhang zeigen will. Ich freue mich dann, wenn dann da bei dem neuen System dann da der Bildschirm, der eben ein bisschen defekt ist, einen Produktionsfehler hat, wenn dann der wieder da ist, dann sieht man dann die Farbe viel schöner. Aber momentan sind wir wieder bei der Leinwand. Also zweite Leidensankündigung. Denn er, Jesus, lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschenhände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Hause war, fragte er sie: Was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Das ist doch schon seltsam. Also Jesus sagt ihnen, was ihm wird passieren. Und das, ja, das macht etwas mit ihnen. Sie können es irgendwie gar nicht recht fassen. Sie haben irgendwo durch sogar geteilt, sich mal ihn zu fragen. Es ist wie im Raum und ja, sie wissen nicht recht. Und statt dass sie jetzt irgendwie traurig sind, was da Jesus für Gedanken hat und betroffen sind von dem, und man könnte meinen, vielleicht sogar ein bisschen fast ein bisschen Mitleid mit Jesus hätten. Stattdessen fragen sie sich, wer der Größte ist. Es ist ziemlich unangebracht. In der dritten Leidensankündigung haben wir ganz ein ähnliches Muster. Dort wollen nämlich dann der Jakobus und der Johannes die allerbesten Platz. Markus 10, 32 bis 41, hat auch immer wieder etwas gekürzt. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, sagt Jesus, und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Und dann tut er, das ist die dritte Leidensankündigung, alles aufzählen, was ihm wird passieren. Und dann nachher, und es treten zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sagen zu ihm, Lehrer, wir wollen, dass du uns tust, um was wir dich bitten werden. Jesus fragt dann, ob sie, lasst etwas aus. Und dann geht es weiter. Sie sagen, gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Und dann fragt Jesus noch ein paar Sachen, sagt, dass ihm das nicht gegeben ist, solche Plätze zuzuordnen. Und als sie zehn es hörten, fingen sie an, unwillig zu werden über Jakobus und Johannes. Also Jakobus und Johannes haben also die Leidensankündigung gehört und haben keine anderen Gedanken nachher, als wir wollen zuoberst oben sein bei dieser Pyramide. Herr, bitte gib uns, um was wir dich bitten. Wir wollen zuoberst oben sein. Was ist denn mit denen los? Und es kommt noch schlimmer. Einsetzung vom Herrenmahl. Auch dort kommt die Frage, wer ist der Größte? Auch Daniel wieder gekürzt. Und der Jesus nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl. Und da kommen die Einsetzungswort eben von dem Kelch als Jesu Blut, als Symbol für Jesu Blut. Und dann sagt Jesus, doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Also Jesus sagt klar, hey, jetzt kommt es dann. Jetzt will ich nicht überliefert werden. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sein möchte, der dies tun werde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Wieder. Wir haben also ein Muster. Zweite Leidensankündigung. Der Apostel fragt sich, wer ist der Größte? Dritte Leidensankündigung, Jakobus und Johannes wollen die besten Plätze. Sie wollen die Größten sein. Einsetzung vom Herrenmahl, die Apostel fragen sich, wer ist der Größte? Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, und was ist denn mit der ersten Leidensankündigung? Bei der ersten Leidensankündigung ist klar, wer der Größte ist. Nämlich der Petrus. Fragezeichen. Schaut, müsst ihr das auch noch an? Und Jesus fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus aber antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und wird dann von Jesus gelobt für das. Und er, also Jesus, fing an, sie zu lehren, dass der Sohn des Menschen vieles leiden und verworfen werden müsse. Und da kommt eben die erste Leidensankündigung, wo Jesus einiges aufzählt. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er, also Jesus, wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte: Geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Wenn man da ganz genau schaut, was ist denn da abgegangen, dann merkt man, Jesus hat da angefangen, das heisst, und er fing an, sie zu lehren. Und dann kommt der Petrus, fing an, ihn zu tadeln. Also das ist auch im Griechischen genau so. Und da zeigt der Text uns, was der Petrus eigentlich macht. Der Petrus sagt sich wie, Moment mal, also ich meine, er ist vorher gelobt worden, oder? Also, dass er wirklich Jesus erkannt hat, dass er Jesus der Christus ist, der Messias. Und jetzt, nach der Leidensankündigung, sagt sich Petrus, Moment, so kann es nicht weitergehen. Nein, da müssen wir Steuerrat selber in die Hand nehmen. Und geht zu Jesus und tut Jesus tatsächlich belehren. Will Jesus über die Hand nehmen und sagen: So, Jesus, weißt, also, du bist auf dem falschen Dampfer. Da müssen wir woanders durch. Und ich denke, das ist auch der Grund, wieso Jesus so krass reagiert. Wer Jesus will führen, wer die Erwartung hat, dass Jesus also quasi seinen eigenen Weg ihm hinten nachgehen will. Also wer das Hirtenamt selber in die Hand nimmt und zu Jesus sagt, du folgst jetzt mir nach, ich weiß besser, wodurch es geht, der wird von Jesus zurechtgewiesen. Das lässt Jesus mit sich nicht machen. Jesus gibt sein Hirtenamt uns gegenüber nie auf. Wir können nie an die Hand nehmen und sagen, jetzt zeig dir, wodurch dass es geht, der Jesus. Das geht nie. Da verweigert sich Jesus komplett. Weil nur einer ist der Hirte und der König und der Herr. Und das ist Jesus. Also das ist ziemlich in die Hose gegangen. Petrus ist also nicht der Grösste. Schon erstaunlich. Also immer, wenn es um das Leiden geht, wenn die Jünger merken, jetzt geht das Lebige, unsere Zukunft geht irgendwie den Bach ab, reagiert sie eigentlich immer gleich. Sie wollen das Heft selber in die Hand nehmen, sie wollen ausmachen, wer der Grösste ist, sie wollen irgendwie bei dieser Pyramide hochgehen. Und ich habe das so bildlich probiert darzustellen. Ich bezeichne das Ganze als untergehendes Inselsyndrom. Das ist meine Bezeichnung. Ich stelle mir das so vor, die Jünger sind da auf einer Insel, die am Untergehen ist. So fühlen sie sich. Ihre Welt geht unter, weil Jesus sagt, er wird hingerichtet werden. Er wird leiden und er wird sterben. Und dass er dann sagt, er wird auferstehen, das verstehen sie einfach nicht. Also ihre Welt ist eigentlich am Untergehen. Und während ihre Welt untergeht, machen sie aus, wer der Größte ist. Und der Größte, der sagt sich, das kann man wahrscheinlich nicht mehr lesen, ich muss die Sache selbst in die Hand nehmen. Das hat der Petrus eigentlich sich selber gesagt bei dieser ersten Leidensankündigung. Ich glaube, da müssen wir die Sache selber in die Hand nehmen. Und dann ist noch so, wer zuoberst ist, ich kann sich sagen, der Größte wird als Letzter untergehen. Also quasi zuoberst bist du am sichersten, wenn die Welt untergeht. So erkläre ich mir das. Wenn der Mensch Stress hat, dann macht er Stress. Wenn es schwerer wird in seinem Leben, dann tut er sich schwerer. dann kommt irgendwie das egoistische Streben nach Ruhe, kommt irgendwie raus. Man kann das auch als Senftaubenprinzip bezeichnen. Wenn du drauf stehst, kommt der ganze Senf raus. Wenn du Druck machst, dann kommt aus dem Mensch raus, was drin ist. Und was eben bei uns allen so richtig drin ist, ist halt das Streben nach Größe. Das Ego, das sich durchsetzen will. Wenn genug Druck kommt, dann kommt es. Jetzt können wir uns natürlich fragen, ja, und wir heute? Wir können sagen, ja, ich denke, wir leben in den letzten Tagen. Schon seit einiger Zeit. Und in den letzten Tagen, sagt uns die Bibel, werden Christen selbstsüchtig sein. Sie wollen die Größten sein. Schauen wir uns das an. Dies aber wisse, sagt der Paulus, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, das habe ich etwas gekürzt, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Also der Paulus hat von Namenschristen. Er redet vom christlichen Bereich. Von diesen, sagt dem Timotheus, wende dich weg. Das heisst, von denen grenz dich ab. Wird nicht so. Geh denen nicht nach. Also, wenn es schwierig wird, dann fällt es auf ein Selbstzüchteln. Dann streben die Leute nach oben. Jetzt, was lehrt uns Jesus, wie wir sehr reagieren? Also, nachdem, dass der Petrus eben da hat, will er der Größte sein, tut Jesus lehren, wir sollen uns selber verleugnen und jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen. Nachdem, dass nach der zweiten Leidensankündigung die Jünger diskutiert haben, wer ist der Größte, lehrt Jesus sie, die Ersten sollen die Letzten sein von allen und aller Diener. Nachdem die Jünger unwillig sind über den Jakobus und Johannes, die eben die Ersten wollen sein, lehrt Jesus sie, ein Erster soll aller Sklave sein und Jesus tut sich selber als Vorbild empfehlen. Und nachdem beim Herrenmahl die Diskussion aufgekommen ist, wer ist der Größte, da tut der Jesus lehren, die Größte sollen sein wie die Jüngsten und Leiter sollen Dienende sein. Und der Paulus lehrt, wenn Christen eben so anfangen, selbstsüchtig werden in den letzten Tagen, dann sagt dem Timotheus, umso mehr schau mich als Vorbild an und halte dich an die Schriften. Das heisst, wir müssen, wenn wir in Stress kommen und bei uns eben das Pyramidendenken auch umso mehr aus uns rauskommt, genau dann müssen wir uns eigentlich bewusst sein, Moment halt. Stopp. Um was geht es eigentlich in meinem Leben? Und uns bewusst machen, wahre Grösse im Reich Gottes ist, wenn wir anderen Menschen dienen tun. Wahre Grösse zeigt sich in Dienstbereitschaft. Wahre Grösse zeigt sich darin, dass man nicht nach diesem Statussymbol strebt, sondern dass wir uns bewusst sind, es geht nicht darum, dass ich gross rauskomme, sondern Gott soll gross rauskommen in meinem Leben. Er ist meine Grösse. Und wenn ich mich zu einem Werkzeug mache von allen Menschen, dann will er sich durch mich manifestieren. Dann will er durch mich wirken. Und das ist meine wahre Größe. Es braucht Vorbilder in unserer Zeit. Ich bin überzeugt, dass wir weiterhin in einer Zeit sind, wo sich anfängt, wird zuspitzen. Man merkt das ja schon jetzt ein bisschen. Es gibt Themen wie Klimaerwärmung und andere Sachen, die den ganzen Globus irgendwie einnehmen und wo die Menschen sich fragen, wie kommt das alles noch raus? Und das gibt Stress. Und der Stress, wie gesagt, der macht mit den Leuten etwas. Da kommt das Selbstzüchteln noch mehr zum Tragen. Und das kreiert dann noch mal mehr Stress. Stress unter den Leuten selber. Und da ist wichtig, dass wir Vorbilder haben vor Augen. Jesus Christus, ein Paulus und überhaupt all die biblischen Vorbilder. Ich möchte da etwas übergehen und möchte mit dem Hebräerbrief schliessen, der uns eben so Vorbilder aufzeigen tut. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, unser Vorbild, wo ein Diener war und sein Leben als Lösegeld für viele hingegeben hat, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande, also das Statussymbol, die Schande nicht achtete, statt Statussymbol das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Jesus hat gewusst, der wahre Status, der gibt es in der Herrlichkeit. Und darum hat er sich aus diesem Status auf dieser Welt gar nichts gemacht. Und er hat die Schande erduldet und er hat das Kreuz auf sich genommen. Das ist das pure Gegenteil von Status. Und dann steht in der Bibel in Philipper 2, darum hat Gott ihn hoch erhöht. Eben weil Jesus nicht selber gross sein wollte, sondern den Vater im Himmel gross gemacht hat. Und dieser Weg, der ist der Weg, den uns die Bibel immer wieder vorzeigt. Gott will gross sein in deinem Leben. Darum kannst du es dir erlauben, auf Statussymbol zu verzichten. Darum kannst du dir es erlauben, dich dem Ellbögeln, dem globalen Ellbögeln, dich dem zu entziehen und zu sagen, ich will, dass Gott meine Stärke ist. Er ist für mich. Wer kann denn da gegen mich sein? Ich bete und dann nach dem Gebet fände ich schön, wenn wir Hebräer 12, 1 bis 2 dann wie als ein Glaubensbekenntnis dann miteinander würdet lesen. Vater im Himmel, ich sage dir im Namen von Jesus Christus danke für das, was uns dein Wort aufzeigen tut. Und Herr Jesus, du hast volles Verständnis, wenn wir in Stress kommen. Du hast volles Verständnis, wenn auch wir wieder in die Falle tappen und in die Selbstsüchteleien hineinkommen, in das Ellbögeln zurückfallen. Weil du hast das ja schon bei den Aposteln gesehen. Und du hast sie nie moralisierend zusammengeschissen, sondern du hast sie schlicht und einfach belehrt und dich selber als Vorbild empfohlen. Danke, dass du auch uns nicht zusammenstauchen tust, sondern du tust uns dich als Vorbild empfehlen. Und lass uns ein, uns zu entspannen. Wir müssen nicht in diesem Status streben mitmachen, sondern der wahre Status ist in der Herrlichkeit und wartet dort auf uns. Amen. Dann bitte ich euch, dass ihr aufsteht. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde. Mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Amen. Amen. Wir dürfen jetzt noch einen Kaffee nehmen miteinander und wir laden da herzlich ein zum kanadischen Buffet, wo wir miteinander nach dem Gottesdienst haben können. Schön, wer alles da bleibt und die Gemeinschaft pflegt, wenn jemand vielleicht etwas überrascht ist oder nichts mitgenommen hat, dann kann man gerne. Genau, dann ist man sicher herzlich willkommen. Es hat sicher genug. Gott befohlen, der Herr mit euch.